Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Streit um Einreisebeschränkungen für Bürger aus bestimmten mehrheitlich muslimischen Ländern in die USA hat Präsident Trump einen Teilerfolg errungen. Der Supreme Court, das oberste Gericht, entschied, Trumps Erlass dürfe vorübergehend wieder in Kraft treten. Allerdings soll es Ausnahmen geben. Eine endgültige Entscheidung will das Gericht erst nach der Sommerpause fällen. Dann wollen sich die Richter grundlegend mit dem Dekret beschäftigen.
Kaum war das Ergebnis bekannt, rannten die Mitarbeiter der großen Fernsehsender zu ihren Kameras. Mit großer Spannung hatte man hier auf die Entscheidung des obersten Gerichts gewartet. Doch statt des endgültigen Urteils kam eine vorläufige Entscheidung. Weite Teile des geplanten dreimonatigen Einreisestopps für Bürger aus bestimmten muslimisch geprägten Staaten können zunächst in Kraft treten. Im Januar hatte Präsident Trump das Einreiseverbot per Erlass verfügt. Doch Gerichte wiesen es ebenso wie eine später abgeschwächte Version in mehreren Instanzen als verfassungswidrig zurück. Das oberste Gericht setzt sich nun über diese Entscheidungen hinweg. Der Einreisestopp kann nun binnen 72 Stunden in Kraft treten und gilt für 3 Monate. Er betrifft Bürger aus Libyen, Syrien, dem Iran, Jemen, Somalia und dem Sudan. Flüchtlinge, egal woher, dürfen für 4 Monate grundsätzlich nicht einreisen. Allerdings erlaubt das oberste Gericht Ausnahmen. Wer glaubhaft Bindungen in den USA nachweisen kann, etwa Verwandte oder einen Arbeitgeber, darf ins Land. Das Gericht begründete seine Entscheidung heute auch damit, dass der Präsident sehr wohl das Recht habe, bestimmten Menschen die Einreise zu verbieten. Präsident Trump ließ verkünden, die Entscheidung sei ein klarer Sieg für die nationale Sicherheit. Trumps Einreisestopp war auf 3 Monate angelegt. Die wird er nun bekommen, denn das oberste Gericht wird sich erst im Oktober wieder mit dem Thema beschäftigen. Es ist also tatsächlich ein Sieg für Donald Trump. Zumal die Entscheidung auch andeutet, in welche politische Richtung sich das oberste Gericht in seiner neuen Besetzung in Zukunft bewegen wird.
Fast 3 Wochen nach der Parlamentswahl in Großbritannien steht die Minderheitsregierung von Premierministerin May. Die Konservativen werden künftig von der nordirischen DUP unterstützt. Die umstrittene rechtskonservative Partei wird künftig bei wichtigen Gesetzesvorhaben mit den Tories stimmen. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten beide Seiten heute in London. Als Gegenleistung gibt es eine Milliardenfinanzspritze für Nordirland.
Deal or no deal, Mrs. Foster? Deal oder kein Deal? Seit fast 3 Wochen stellen die wartenden Journalisten diese Frage, wenn die Mitglieder der DUP in Downing Street auftauchen. Die nordirische Regionalpartei hat sich lange bitten lassen, als Königsmacher die Preise immer weiter in die Höhe getrieben. Heute heißt es nun Deal. Mit dem Abkommen soll die Sicherheit unserer Nation gestärkt werden, der Wohlstand soll für alle vermehrt werden und der Ausstieg aus der EU soll unterstützt werden. 1 Milliarde Pfund bekommt Nordirland dafür, dass die DUP die Minderheitsregierung von Theresa May in zentralen Vorhaben unterstützt. Eine Duldung, keine Koalition. Andere Regionen des Vereinigten Königreichs fühlen sich prompt vernachlässigt. Kritiker fürchten zudem, dass die Zusammenarbeit den fragilen Frieden in Nordirland gefährden könnte. Trotzdem, Theresa May setzt auf das Abkommen, um ihren Brexit-Kurs im Parlament durchzusetzen. Heute stellt die Regierung ihr Positionspapier zur Zukunft von EU-Ausländern in Großbritannien vor. Jeder EU-Bürger, der ab einem bestimmten Stichtag seit 5 Jahren in Großbritannien lebt, wird das Recht haben, wie ein Brite behandelt zu werden, was die Gesundheitsfürsorge, die Ausbildung, die Sozialleistungen und die Renten angeht. Die Opposition kritisiert, es handle sich nicht um ein großzügiges Angebot und komme viel zu spät. Die EU-Bürger würden nun als Faustpfand in den Brexit-Verhandlungen eingesetzt werden.
Die Premierministerin will die Rechte der EU-Bürger nur garantieren, wenn Gleiches für die Briten auf dem Kontinent gilt. Die EU zeigt sich heute wenig begeistert von Mays Positionspapier. Es mangle an Klarheit, an Garantien. Schon der erste Punkt der Scheidung gibt einen Vorgeschmack darauf, wie kompliziert diese Verhandlungen werden dürften.
Die italienische Regierung will 2 angeschlagene Regionalbanken mit Steuergeldern in Milliardenhöhe vor der Pleite bewahren. Das zweitgrößte Geldhaus des Landes, Intesa San Paolo, soll knapp 2/3 der etwa 11.000 Beschäftigten übernehmen. Die EU-Kommission hat die Abwicklung genehmigt. Die Entscheidung ist wegen EU-Regelungen aber nicht unumstritten. Italien beruft sich auf sein nationales Insolvenzrecht.
Am Morgen konnten die Kunden der beiden Pleitebanken ganz normal Geld abheben. Die Geschäfte hatte bereits die profitable Großbank Intesa San Paolo übernommen. Das hochverschuldete Italien schießt 5 Milliarden Steuergeld zu und steht bis zu 12 Milliarden Euro für notleidende Kredite ein. Für eine seriöse Regierung wie die italienische ist es nicht nur legitim, sondern eine Pflicht, sich der Probleme anzunehmen, die unsere Unternehmen und Banken haben können. Aber dafür gab es reichlich Kritik in Europa.
In einer sozialen Marktwirtschaft gibt es auch Unternehmen, die mal in die Pleite gehen. Da haftet auch sonst der Eigentümer. Und das darf bei Banken nicht anders sein. Wenn Italien jetzt wieder den Steuerzahler haften lässt, dann hat Italien nichts aus der Bankenkrise, aus der Staatsschuldenkrise gelernt.
Dabei zeigte Spanien kürzlich, dass es geht. Aktionäre und Anleihenbesitzer der Banco Popular wurden enteignet, die Bank abgewickelt, Steuergelder flossen nicht. Anders nun Italien. EU-Ausnahmeregelungen werden angewendet. Die kleineren italienischen Banken fallen unter nationales Insolvenzrecht. Wiederholt fließen Steuergelder.
Das Ganze ist auch ein Verstoß gegen europäische Regelungen. Wir haben im Jahr 2016 die Bankenunion gegründet. Kern der Bankenunion ist das Versprechen, dass private Investoren diese Verluste tragen und nicht der Staat. Diese Regeln werden gebrochen.
Kritik gab es auch an der EU-Kommission, die neuen Subventionen genehmigte. Kritiker befürchten nun, dass die europäischen Bankenregeln völlig unglaubwürdig geworden sind. Während Spanien sie konsequent anwende, gehe Italien viel zu lax damit um. Dabei sitzen gerade italienische Banken auf faulen Krediten in Milliardenhöhe.
Politiker der Union haben Angriffe von SPD-Kanzlerkandidat Schulz gegen Kanzlerin Merkel scharf zurückgewiesen. CSU-Chef Seehofer sagte, Schulz scheine die Nerven verloren zu haben. CDU-Vize Laschet forderte den SPD-Chef auf, seine so wörtlich billige Attacke zurückzunehmen. Schulz hatte Merkel vorgeworfen, sich inhaltlichen Debatten zu verweigern. Er sprach von einem Anschlag auf die Demokratie.
Sie scheint den verbalen Angriff ihres Gegenkandidaten relativ gelassen zu nehmen. Zumindest ging Angela Merkel heute nicht zum Gegenangriff über, nachdem Martin Schulz ihr gestern vorgeworfen hatte, jede inhaltliche Debatte zu verweigern, im Vagen und Unklaren zu bleiben.
Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
Ganz so entspannt wie Merkel sieht es die stellvertretende CDU-Vorsitzende auf jeden Fall nicht.
Diese Wortwahl haben wir bei Terroristen genutzt bisher. Und ich weiß nicht, ob es die Verzweiflung ist.
Nun gibt es sogar Schützenhilfe für die Kanzlerin von der CSU. So, als sei man ein Herz und eine Seele, zumindest wenn es gegen Schulz geht.
Er scheint zu einem relativ frühen Zeitpunkt des Wahlkampfes die Nerven verloren zu haben. Das ist kein gutes Zeichen für einen Kanzlerkandidaten.
Die SPD hält an der Merkel-Kritik fest. Sie ist fast schon stolz auf ihren Kandidaten.
Wir werfen da nicht mit Wattebäuschen aufeinander, sondern wir müssen den Menschen sagen, wie wir die Zukunft dieses Landes gestalten wollen. Und wenn Frau Merkel verweigert, Konzepte vorzulegen, dann kann die Demokratie nicht funktionieren.
In der Debatte heute ging es um die Wortwahl von Martin Schulz. Der Ton wird rauer, die Koalitionäre SPD und Union sind im Wahlkampfmodus angekommen. Die inhaltliche Auseinandersetzung wird aber erst in einer Woche beginnen. Dann stellen auch CDU und CSU ihr gemeinsames Wahlprogramm vor.
Immer mehr künftigen Rentnern droht ein Leben in Armut. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Danach könnte in knapp 20 Jahren jeder fünfte Neurentner von Altersarmut betroffen sein. Gefährdet seien vor allem alleinstehende Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose. Als Ursachen für wachsende Altersarmut werden Unterbrechungen im Arbeitsleben und unsichere Beschäftigungen im Niedriglohnsektor genannt.
Melanie Rusche weiß schon jetzt, dass es eng werden wird im Alter. Wenn sie so weiterarbeitet wie bisher, wird sie lediglich 767,50 Euro Rente bekommen, also etwa 200 Euro unter der Armutsgrenze liegen. Der Grund, die gelernte Bürokauffrau ist Alleinerziehende und konnte seit der Geburt ihres Sohnes nur in Teilzeit oder schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Sie gehört damit zu der Gruppe, die laut der neuen Studie direkt auf die Altersarmut zusteuert.
Alleine das zu erwirtschaften, was mir eine vernünftige Rente sichert, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
So wie ihr dürfte es künftig immer mehr Menschen gehen. Laut der Studie wird der Anteil der Rentner, die von Altersarmut bedroht sind, in den kommenden Jahren von 5,4 auf 7% steigen. Am wenigsten von dieser Entwicklung betroffen Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss. Auf Grundsicherung angewiesen werden fast 28% der alleinstehenden Frauen sein. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat an der Studie mitgearbeitet und stuft auch Langzeitarbeitslose und Niedrigqualifizierte als gefährdet ein.
Also der Staat könnte in der Rentenphase eben helfen, diesen Gruppen eine höhere Rente auszubezahlen. Das wäre beispielsweise möglich durch eine Anhebung der Grundsicherung im Alter oder durch eine Einführung einer Mindestrente.
Reformen des Rentensystems, so die Experten, müssten stärker auf die Risikogruppen, also auch auf Frauen wie Melanie Rusche, ausgerichtet sein.
Ausführliche Details zu der Studie über Altersarmut finden Sie bei uns in der Tagesschau-App. In der nordirakischen Stadt Mossul gehen die Kämpfe um die letzten von der Terrormiliz IS gehaltenen Gebiete weiter. Nach Angaben der Vereinten Nationen sollen in dem umkämpften Viertel bis zu 150.000 Zivilisten gefangen sein. Irakische Truppen hatten im vergangenen Herbst mit der Offensive gegen den sogenannten Islamischen Staat begonnen. Sie werden durch eine von den USA geführte internationale Koalition aus der Luft unterstützt.
Noch immer wird in Mossul gekämpft und noch immer kündigen die irakischen Sicherheitskräfte die vollständige Befreiung der Stadt in nur wenigen Tagen an. Das tun sie so schon seit Wochen. Einige hundert IS-Kämpfer sollen sich in der Altstadt verschanzt haben. Die berühmte Al-Nuri-Moschee hat der IS gesprengt. Das Minarett ist nur noch eine Ruine. Aber es ist klar, gewinnen kann der IS in Mossul nicht mehr. Das sogenannte Kalifat der Terrororganisation IS ist doch sehr geschrumpft, sagt der Offizier sarkastisch. Mittlerweile ist es hier nur noch 700 Meter lang. Wo der IS vertrieben wurde, verteilt die Armee einige Nahrungsmittel und Wasser. Die Vereinten Nationen sind besorgt um Zehntausende Zivilisten. Sie sollen vom IS in der Altstadt als menschliche Schutzschilde festgehalten werden. Auch in den zurückeroberten Vierteln ist das Leben schwierig. Meine Kinder haben immer Angst, wenn es wieder Bombenangriffe gibt, sagt sie. West-Mossul ist großflächig zerstört, viele Zivilisten getötet. An echten Frieden ist nicht zu denken. Auch in den befreiten Vierteln nicht. Vor ein paar Tagen gab es in Ost-Mossul 3 Selbstmordanschläge. Wo war da die Polizei? Wo war die Armee, sagt er. Es dauert noch lange, bis der IS endgültig zerschlagen ist. Die Stromversorgung in den Trümmervierteln ist zerstört. Irakische Sicherheitskräfte verteilen Eis zur Kühlung der Lebensmittel. Es ist der Kampf um die Herzen der Bewohner von Mossul. Bomben explodieren und niemand reagiert. Der Krieg ist Alltag. Und er ist noch nicht zu Ende.
Liu Xiaobo ist der wohl bekannteste politische Gefangene Chinas. Jetzt ist der Friedensnobelpreisträger überraschend aus der Haft entlassen worden. Aus medizinischen Gründen. Liu ist unheilbar an Krebs erkrankt. 2009 war der Dichter und Bürgerrechtler wegen des Vorwurfs der Aufstachelung zum Umsturz zu einer 11-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ein Jahr später erhielt er für seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte in Abwesenheit den Friedensnobelpreis.
Bei einem Schiffsunglück in Kolumbien sind mindestens 10 Menschen ertrunken, 10 weitere werden noch vermisst. Das 4-stöckige Touristenboot mit mindestens 150 Menschen an Bord war auf einem Stausee nahe Medellin unterwegs, als es nach Augenzeugenberichten plötzlich zu sinken begann. Viele Ausflugsboote eilten zur Hilfe und zogen Passagiere aus dem Wasser. Die Unglücksursache ist noch unklar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Juni.
Ein atlantisches Tiefdruckgebiet bringt uns schwül-warme Luft, in der sich lokale Unwetter entwickeln können. Heute Nacht gibt's im Südwesten und Süden örtlich Schauer oder Gewitter, sonst meist klar oder nur locker bewölkt. Die Quellwolken der Nacht arbeiten sich morgen aus dem Süden bis in die Landesmitte voran, dabei Schauer und Gewitter, die später unwetterartig ausfallen können. Richtung Norden und Osten bleibt es freundlich. Im Südwesten heute Nacht nahe 20 Grad, im Norden teilweise nur einstellige Werte. An der See morgen unter 20, im Markgräfler Land bis 32 Grad. Am Mittwoch teils Sonne, teils dichte Wolken mit Schauern und Gewittern, dabei drohen wieder lokale Unwetter. In den folgenden Tagen deutlich kühler, dazu teilweise ergiebige Regenfälle, örtlich auch heftige Gewitter. Am Freitag wird es im Norden zudem sehr windig.
Und 22.15 Uhr hat Karin Mioska für Sie diese Tagesthemen. 1:0 für Trump. Oberstes Gericht hebt Einreiseverbot teilweise auf. Und ein Leben für den Film. Starregisseurin Sofia Coppola in München. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.